Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 60, der Stoische Weise. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ja, wir haben uns heute ein spannendes Thema rausgesucht und ich trage da eine gewisse Mitschuld, ne, Anne?
Wollte gerade sagen, wir? Alex, dir ist in unserer letzten Folge aufgefallen, dass du noch Dinge zu bereden hast zum Thema die stoische Weise. Und da bin ich gerne mit aufgesprungen auf den Zug, weil ich das Thema auch spannend finde, weil da auch gerade viel Diskussion in der Online-Community ist. Da können wir am Ende ja noch drauf zu sprechen kommen, was da so die Treiber sind. Aber wir hatten ja letztes Mal gesprochen über Freundschaft. Und jetzt ist die Frage, vielleicht sollten wir erst nochmal die Figur der Weisen generell in der stoischen Philosophie nochmal erklären, bevor wir zu deinem Problem in Anführungszeichen mit der Freundschaft oder den Fragen, die sich daraus noch ergeben haben, zum Verhältnis von Weisen untereinander oder Leute, die nicht weise sind, was ja nahezu alle bis alle sind.
Du willst also einen Cliffhanger bauen?
Richtig. Bleib dran, es wird spannend.
Ja, können wir mal machen. Dann, das heißt, dann schauen wir jetzt erstmal, was ist der stoische Weise, ne? Oder die stoische Weise? Wodurch ist sie gekennzeichnet?
Ich würde das zur Grundlage mal versuchen, genau nochmal das einzubetten. Denn die Idee ist nicht der stoischen Philosophie alleine entsprungen, sondern die Idee eines Weisen gibt's ja auch in anderen griechischen Philosophien. Ne? Aber Platon gab's das schon und die Kyniker hatten auch eine Weisenfigur. Aber die stoische Weise treibt das Ganze so ein bisschen auf die Spitze, kann man sagen. Warum?
Ja, weil sie natürlich auch immer wieder so, sag mal, sehr überspitzt ja auch dargestellt wird und auch gesagt wird, der stoische Weise ist so selten wie der äthiopische Phönix oder wo kommt er her? Ne, also alle 500 Jahre nur und sowas. Also das zeigt ja schon, hey, hier ist was ganz, 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 ganz Besonderes. Ne? Und Zenon von Kition hat ja den stoischen Weisen auch schon eingeführt und hat halt gesagt, die Kosmopolis ist eigentlich die Gemeinschaft der stoischen Weisen. Und da zeigt sich ja schon, dass das offensichtlich eben wirklich ausgezeichnet ist. Ne? Und man könnte jetzt ganz platt sagen, erster Annäherungsversuch ist, der stoische Weise ist, wie der Name sagt, derjenige, der innere Weisheit besitzt. So, ne? Das wäre eine ganz einfache Definition.
Und zwar in jeder Lebenslage.
Das würde ich jetzt noch nicht unbedingt sagen, sondern erstmal qualitativ die innere Weisheit besitzt. Das heißt also mal einen tugendhaften Geist zu haben. Er ist aber nicht oder sie ist nicht allwissend. Wenn man sagt, in jeder Lebenslage würde das bedeuten, dass der stoische Weise als Figur alles Wissen dieser Welt besitzt. Und das wäre nach meinem Verständnis nicht so, sondern der stoische Weise besitzt eine bestimmte Qualität von Wissen. Stabiles Wissen, verlässliches Wissen, ne? Innere Konsistenz in seinem Denken und auch die Möglichkeit, es situationsadäquat für seine Entscheidungen dann auch anzuwenden. Das ist für mich eigentlich auch der Kern der Tugendhaftigkeit. So, und das kann aber durchaus bedeuten, dass es Situationen gibt, in denen der stoische Weise, was die Quantität des Wissens angeht, also was da jetzt irgendwo vielleicht inhaltlich gelernt werden muss, das noch nicht kennt. Und das kannst du zum Beispiel bei Seneca im 109. Brief, hat er darüber geschrieben, welches Verhältnis die stoischen Weisen eigentlich zueinander haben. Und da steht zum Beispiel auch drin, dass sie sich über ihr unterschiedliches Wissen austauschen. Also, dass sie sich gegenseitig auch helfen, voneinander zu lernen, dass sie sich gegenseitig Freunde sind, dass sie sich gegenseitig Freude bereiten, dass sie sich in Alltagsdingen helfen und so. Ne? Also wirklich eine ganz lebendige Sache. Und das macht ja nur Sinn, wenn nicht alle allwissend sind. Das wäre eine ziemlich langweilige Kiste. Ja, dann würden die da nur noch sitzen und darüber über die nicht erzählten Witze lachen, weil sie ja sowieso schon wissen, ne, was den Witz ausmacht und so. Also von daher, glaube ich, spricht vieles dafür, dieser Deutung auch nachzugehen, dass die Weisen nicht allwissend sind, sondern dass es auf die Art und Weise des Wissens ankommt und die Art und Weise, wie man aus diesem Wissen heraus eben tatsächlich dann auch passendes Verhalten, ne? Also dieser Begriff der Homologia, der Übereinstimmung bei den Stoikern, ist ja dann Handeln in Übereinstimmung mit der kosmischen Vernunft.
Ich hatte in jeder Lebenslage eigentlich für mich so verstanden, in jeder Lebenslage tugendhaft zu reagieren, was ja auch sein kann, zu wissen, dass man nicht weiß. Also oft heißt es ja, zu wissen, dass man sich einer nächsten Handlung enthält und erstmal wartet oder mehr Wissen einholt. Ich glaube, so könnte man es auch interpretieren, ne? In jeder Lebenslage eben tugendhaft zu sein und nicht, aber eben nicht alles zu wissen. Das wäre ja auch ein absolut absurder Anspruch, wenn man von der Astrophysik bis zum Klavierspiel alles perfekt, und das wäre ja ein bisschen abwegig, wenn sie das gewollt hätten, ne? Ja. Und trotzdem ist es ja so, auch so ein Anspruch, da fragt man sich ja, wofür braucht man denn so eine Figur? Ist es nicht eher einschüchternd? Man sagt so, ja, das ist jemand, der immer sich richtig verhält wie so ein Leuchtturm. Also das soll ja auch inspirierend sein, ne? Dass man eben sagt, man überlegt sich in dem Moment, was wäre eine richtig gute, angemessene Reaktion hier? Wie würde sich jemand verhalten? Im Christentum gibt's ja, was würde Jesus tun? Und im Stoizismus wäre es eben, wie würde sich die weise Person, die ja mir weit voraus ist in der charakterlichen Entwicklung, wie würde die hier reagieren? Und das soll einen eben inspirieren, nach Höherem zu streben, als zu sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, jetzt mache ich einfach irgendwas.
Ja, aber ich finde, das klingt dann halt so komisch, wenn man sagt, nach Höherem zu streben. Wenn man es mal übersetzt, geht es ja eigentlich darum, angemessener in den Situationen des Alltags sich verhalten zu können. Ja, und wenn du zum Beispiel mal den Punkt nimmst, dass der stoische Weise für sich relativ klar weiß, wo er stabiles Wissen hat und wo er nicht stabiles Wissen hat, dass er zum Beispiel auch, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die auf seinem nicht stabilen Wissen aufsetzen würden, dass er da sich von Entscheidungen enthält oder aber sich klar auch dann auch kommunizieren würde, ich weiß es nicht genau, aber nach dem, was ich wüsste, würde ich denken, das ist vielleicht jetzt das, was ich versuchen würde. Ja, also mit zu kommunizieren, dass man...
Also würdest du sagen, dieser Erstrebenswertpunkt, den siehst du nicht so? Dieses Motivierende von einer idealen Person.
Doch, total, weil ich glaube, dass diese Haltung, die sich da drin ausdrückt, eine ist, die schon extrem wertvoll ist, wenn man nämlich bereit ist, sein eigenes Wissen immer zu hinterfragen und damit auch die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen. Und es kommt ja noch was dazu auch, weil der stoische Weise hat einen anderen Emotionshaushalt oder Gefühlshaushalt als die nicht weise Person. Weil in der stoischen Vorstellung ist ja die nicht weise Person geplagt von Sehnsüchten und Begehren und kommt immer wieder in extreme emotionale Schwankungen, trifft aus diesen heraus auch Entscheidungen, die wahrscheinlich sehr häufig nicht wirklich hilfreich sind. Und beim stoischen Weisen ist das anders. Da gibt es ja dann auch nicht mehr die Pathe, also die Leidenschaften, sondern dann die Eupathe, also die guten Gefühle. Und das sind ja bei ihm dann im Prinzip drei Dinge, nämlich das, was in der Präsenz stattfindet, das ist ja die Freude. Das, was mit der Zukunft zu tun hat, das ist das, was man mit Wünsche vielleicht beschreiben kann oder Bestrebung. Und das, was in die Zukunft geht und eher so etwas mit bedenklich oder mit Sorge wäre schon wieder zu viel zu tun hat, das wäre ja dann eher so, dass man versucht, vorsichtig zu handeln.
Ja, Vorsicht, genau.
Ja, und das ja vorsichtig zu handeln ist was anderes als Angst zu haben.
Nee, mit Bedacht, ne?
Ja, mit Bedacht, ne? Und zum Beispiel Dinge anzustreben, also Bestrebungen nachzugehen, ist was anderes als Begehren nachzugehen. So. Und diese Unterschiede, die sind halt auch wichtig, ne? Weil man sich damit natürlich auch immer wieder klar macht bei den Bestrebungen zum Beispiel. Ja, es kann halt gehen, es kann auch nicht gehen. Schön wäre es, wenn es ginge, aber wenn es nicht geht, dann gibt es offensichtlich Gründe, die ich vielleicht noch nicht im Blick gehabt habe oder ähnliches dann, ne? Also von daher glaube ich, es gibt viele Gründe, warum dieses Bild vom stoischen Weisen zumindest eins ist, an dem man sich doch gut abarbeiten kann. Und ich habe zum Beispiel ja auch in meinem Buch, Der Weg der Stoer in der Führung, mal hinten drüber geschrieben, was das für einen positiven Effekt haben kann, wenn ich innerlich simuliere, dass ich mich in einer Gemeinschaft mit Weisen befinde, weil dann kommt nämlich das innere Wohlwollen. Weil ich erstmal davon ausgehe, dass andere auch positive Dinge wollen, dass andere auch ihr Wissen mit einbringen und so weiter. Und erst beim Beweis des Gegenteils dann halt auch andere innere Ressourcen hinzunehme, um damit dann umzugehen. Und das kann halt einfach tatsächlich zu einem ganz anderen positiven Umgang mit anderen führen, wenn ich so da drauf schaue. Und natürlich auch, weil ich weiß, dass ich nicht stoisch weise bin, mich selber eben zu hinterfragen, ne? Und meine eigene Position auch immer zur Disposition zu stellen. Also von daher, ich kann mir da schon viele Aspekte vorstellen, wo ich sagen würde, dass das sehr sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich rein philosophisch gesehen ist es ganz spannend zu fragen, ist das überhaupt ein stimmiges Bild? Und ne, diese Philosophie, was formuliert die da? Da gibt's ja durchaus auch Kritik dran.
Du meinst jetzt so in Richtung die stoischen Paradoxe, dass jeder, der nicht weise ist, ist ein...
Ist wahnsinnig.
Narr, ja.
Genau.
Genau, ist wahnsinnig. Und ja, jeder, der nicht tugendhaft ist, ist lasterhaft.
Genau. Und zwar ohne Differenzierung und so weiter. Ne? Das sind dann so die etwas, sagen wir mal, übertriebenen Diskussionsausprägungen, die man da vielleicht haben kann.
Wofür die Stoiker ja auch in der Antike schon etwas
gescholten wurden.
Ja, gescholten, genau. Also wo einfach, glaube ich, viele andere Schulen auch gesagt haben, ihr habt sie ja nicht mehr alle. Was ist das für ein Menschenbild? Also was sollen diese Extreme?
Ja, ich meine, die Stoiker haben sich ja dann auch gerade so in der Frühzeit des Christentums den Vorwurf eingehandelt, dass sie einen zu hohen Anspruch an die Menschen stellen und dass das zu hart ist und zu unnachgiebig. Ja, und später wurde dann auch mal gesagt, die Stoiker machen den Menschen zum Gott. So mit dem stoischen Weisen. Das ist aber natürlich auch wieder eine sehr polemische Kritik. Weil ich finde, im Kern ist durch das Bild des stoischen Weisen eigentlich nur eine Entwicklungsrichtung aufgemacht.
So würde ich das auch sehen, zumal es ja sowieso niemand erreicht. Also wir können ja nochmal kurz abhandeln, wer überhaupt bei den Stoikern, also zum Beispiel die Stoiker, die wir kennen, die haben sich selber nicht als weise bezeichnet. Also Seneca war davon weit entfernt. Im Gegenteil, er spricht immer über seine Unzulänglichkeiten und seine Fehler. Und Marc Aurel ganz sicher auch. Ja. Über Cato, den Jüngeren, wurde das oft geschrieben, dass wenn dann der als weise gesehen wurde oder eben Sokrates.
Ja.
Aber auch nicht jetzt als gesicherte Annahme. Ne? Das waren nur so Namen, die da in dem Zusammenhang überhaupt erwähnt worden sind.
Ja. Aber ich finde, das ist halt auch tatsächlich irgendwie dann auch nachher einfach eine sinnlose Diskussion. Also allerhöchstens, wenn ich sage, von wem kann ich was lernen? Und dass man da halt nach den Eigenschaften sucht oder nach den Verhaltensweisen oder den Einsichten sucht, die da halt helfen können auf diesem Weg. Ne? Aber ich fände es jetzt nicht unbedingt sinnvoll, die Weltgeschichte danach kartieren zu wollen, wo eine Person ist, die wir als stoischen Weisen bezeichnen könnten. Weil wir können uns ja nie sicher sein, weil wie kann der Nichtweise den Weisen erkennen? Das ist ja auch wieder schwierig. Also es ist in sich schon ein schwieriges Unterfangen. So.
Ja, deswegen, da wollten wir auch noch drüber sprechen. In der Modern Stoicism Community ist das eben auch ein Thema. Und dann die Meredith Kunz hat jetzt gerade in einem Aufsatz dann dazu noch beigetragen, dass ich habe sie so verstanden, dass sie es sinnvoller findet, wenn man sich weise Charaktereigenschaften von Leuten, die man kennt, von Freunden vor Augen hält, als sich an so einer Idealfigur eben zu orientieren und dass so dieser Vorbildcharakter besser bei den Menschen, denen man ganz nahe steht und über die man viel weiß, eintritt, als bei dieser weisen Figur.
Also du sprichst ja jetzt über die Diskussion, die auf dieser Stoanova-Plattform gelaufen ist.
Richtig,
wo Greg
genau.
Sittler als erstes einen Artikel geschrieben hat, wo er eigentlich so den Gebrauch des Bildes des stoischen Weisen so mit einem Fragezeichen versehen hat. Ne? Ist das wirklich hilfreich? Sollten wir uns nicht auf andere Dinge konzentrieren?
Ja, gerade weil es auch Leute, die sich am Anfang mit Stoizismus beschäftigen, eher verwirrt oder teilweise auch frustriert. Man eben sagt, so wie, schaffe ich eh nie und auch irritierend, wie soll denn jemand, was wir da gerade besprochen haben, so viel Wissen anhäufen?
Ja. Ja, absolut. Und ich denke, das ist sicherlich auch so, dass man die Auseinandersetzung mit dem stoischen Weisen nicht unbedingt in der ersten Stunde der Stoa in den Vordergrund stellen sollte. So, weil es eben tatsächlich auch viele Möglichkeiten gibt, das Bild, ich sag mal, fehl zu verstehen. Und dann führt das eigentlich eher zu negativen Sichtweisen. Und da, vielleicht ist das auch so, wo der Greg da irgendwie dann auch so schon einen Punkt hat dann, ne? Aber danach gab es ja dann auch den Massimo Pigliucci, der darauf geantwortet hat, ne, und Meredith Kunz. Ja, also von daher, ich glaube, es lohnt auf jeden Fall, da mal reinzulesen, ne, weil das gibt einem auch nochmal selber so ein bisschen einen Blick auf den schillernden Charakter dieser theoretischen Figur.
Ja.
Ja, und ja, der stoische Weise, der hatte uns ja beschäftigt, auch in der letzten Folge. Weil wir ja gesagt haben, die Stoiker sagen beim Thema Freundschaft, eigentlich gibt es die echte Freundschaft nur zwischen stoischen Weisen. Das ist ja dann nachher so ein bisschen relativiert und haben gesagt, Seneca hat ja so ein Konzept von Wachstumsfreundschaften entworfen, wo es dann darum geht, man ist sich zwar nicht in der Weisheit einig, aber in dem Bestreben, Weisheit erlangen zu wollen. Und das kann einen auch tragen. Aber die Frage, die ja dann so im Raum stand, das hattest du mich ja auch gefragt, ja, der stoische Weise, der ist ja schon weise. Und das heißt ja immer, dass er sein gelingendes Leben mit sich alleine auch hinbekommen kann. Wofür braucht er denn eigentlich Freunde? So, ne? Und dann ja auch so ein bisschen, würde ich sagen, ausweichend, aber gesagt, ja, so ein bisschen schwierigeres Bild, ne, da drauf zu gucken, gesagt, ja, der stoische Weise, der sucht natürlich schon die Freundschaft, weil er dann auch seine innere Weisheit zur Anwendung bringen kann, für andere da sein kann und so weiter. Ne? Und also, die Frage, die man sich aber dann stellen kann, ist so ein bisschen, warum genau sollte er das denn suchen? Also wenn man etwas sucht, dann muss es ja eine Motivation geben. Und woher kommt eine Motivation? Ja, um eine Motivation zu haben, etwas zu suchen, muss es ja in der Hinsicht irgendeine Art von inneres Bestreben, Begehren oder was auch immer geben. Jetzt haben wir ja schon gesagt, also ein Begehren kann es eigentlich nicht sein, weil das würde dann dazu führen, dass ja sowas wie negative Leidenschaften entstehen würden. Und das würde dann auch bedeuten, wenn der stoische Weise keinen Freund findet oder keine Freundin, dass er tief verzweifelt an seinem Leben zweifeln würde und in Einsamkeit vor sich hin trauern würde. Ne? Also das, was man so auch ja von uns so kennt, ne? Wenn wir dann enttäuscht werden. Und
ja, oder eine Freundschaft auseinandergeht, das würde sie traurig machen. Das wäre eben nicht der Fall, ne, nach der Konzeption.
Ja, und das ist jetzt eben die Frage, weil was mich dann beschäftigt hat, ist der Punkt, okay, was ist es denn dann genau, was eine Attraktivität auch in anderer Art und Weise von Freundschaften ausmachen kann? Und ich glaube, was man sich vielleicht vor Augen halten kann, ist, dass man sagen kann, wir müssen unterscheiden nochmal zwischen dem, was das Tugendhafte angeht und dem, was wir dann die präferierten Indifferenzien nennen, ne? Also Dinge, die einen naturgemäßen Wert haben. Und da würde ich jetzt sagen, so mit ein bisschen Nachdenken, dass es, glaube ich, auch so formuliert werden kann, dass Freundschaft und Freunde für den stoischen Weisen natürlich einen naturgemäßen Wert haben. Weil wir nun mal soziale Menschen sind und weil wir enge Bindungen auch suchen. Das gehört zu unserem Menschsein mit dazu. Und er
genau, das ist unsere Grundkonstitution als Mensch, ne? Sozial, genau. Wir können gar nicht anders. Das ist unsere Natur.
Genau, also dieses wir können gar nicht anders ist jetzt natürlich wieder so eine Grenzbeschreibung, weil das würde ja bedeuten, dass es eben kompromisslos ist, wenn wir dem nicht nachgehen können, dann können wir nicht ein gelingendes Leben führen.
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, das Bestreben ist in uns angelegt als natürliche
Suchbewegung. Ne?
Suchbewegung, ja. Aber das ist keine Zwangssituation, denn der Weise kennt keiner, die Weise kennt keinen Zwang.
Genau. Und wenn wir das so sehen, dass es so eine innere Suchbewegung ist, die angetrieben wird von dem naturgemäßen Wert, den Freunde für uns darstellen, dann kann man natürlich sagen, dass ein Leben, das mit Freunden geführt wird, in der Hinsicht ein schöneres oder in gewisser Hinsicht besseres oder emotional erfüllenderes Leben ist, als das Leben ohne Freunde. Nichtsdestotrotz würden die Stoiker sagen, ja, das stimmt auf der Ebene der Werte, aber beide Leben sind aus einer Tugendperspektive tugendhaft und damit beides gelingende Leben. Und ich glaube, das ist diese Schwierigkeit dabei, dass man auf der einen Seite sagen muss, da gibt es eben die Kategorie tugendhaftes Leben, nicht tugendhaftes Leben. Und da weiß der stoische Weise halt, naja, er sucht das tugendhafte Leben und lebt es auch. Und auf der anderen Seite gibt es eben ein Leben angefüllt mit präferierten Indifferenzien.
Ja.
Oder ein Leben angefüllt mit nicht präferierten Indifferenzien. Es gibt Leben, was in Krankheit oder in Gesundheit stattfindet, in Reichtum oder in Armut, in Freiheit oder unter Besetzung oder was auch immer. Und diese Leben haben für uns natürlich einen unterschiedlichen Wert. Es ändert aber nichts daran, dass die Stoiker sagen würden, in beiden Situationen kann ein gelingendes Leben stattfinden, im Sinne von, dass wir in der Lage sind, unsere Tugendhaftigkeit zu leben auf der Basis von innerer Weisheit und dass wir in beiden Leben auch unsere, in Anführungsstrichen, positiven Gefühle leben können, die Eupathie. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Vielleicht, wenn man sagt, dass ohne stoische Philosophie würde man in einem Leben voller nicht präferierter Indifferenzien eher sagen, dieses Leben ist für die Katz, ja, das war sinnlos, es hat sich irgendwie die ganze angefüllt von Mist und Traurigkeit und so weiter. Und der Stoiker würde sagen, nein, das muss nicht sein, das ist nicht alternativlos. Ich kann dadurch, dass ich mich mit dem Leben und mit dem Kosmos auseinandersetze, zu einer Sichtweise kommen, die es mir erlaubt, auch unter diesen Umständen, und da gehen sie ja so weit, dieses ganz große Extrembild auch auf der Streckbank, glücklich zu sein, was natürlich nicht gemeint ist auf diese ganzen Indifferenzien, sondern glücklich im Sinne von gelingend.
Ja.
Oder man kann auch sagen, wenn man das Eudaimonia, was ja dann diese Beschreibung dafür ist, als sich gut begleitet fühlen, kann man natürlich sagen, ja, wenn ich auf der Streckbank bin und mich selber gut begleite, dann ist es vielleicht besser auf der Streckbank, als wenn ich auf der Streckbank bin und nicht gut mich selber begleite. Ich kann nichts dran ändern, dass ich auf der Streckbank liege, ne? Aber es gibt unterschiedliche Grade des Beschissenseins, auf der Streckbank zu liegen.
Ja, dass seine Optionen sind. Ja, Seneca im achten Brief formuliert das ja so, dass der Weise viele Dinge benötigt, aber er leidet keinen Mangel.
Genau, das ist vielleicht.
Und benötigt
Punkt, ja.
Nicht, dass du da jetzt wieder Schnappatmung kriegst, nicht im Sinne von, nicht im Sinne von, er braucht sie zwanghaft, sondern ja. Er weiß sie eben in sein Leben präferiert einzubinden. Alex kriegt ja. Nicht Schnappatmung. Alex ist ein ganz entspannter Typ. Wirklich.
Wirklich, wirklich. Ja, ich meine, der Seneca hat das an anderer Stelle ja auch schön formuliert, indem er gesagt hat, die Gaben des Schicksals, wenn sie uns gegeben werden, dürfen wir sie nutzen. Wenn sie uns genommen werden, sollten wir auch genauso bereit sein, sie wieder abzugeben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, diese Haltung dazu, ne? Wir dürfen, wenn sie da sind, uns daran erfreuen. Und wenn sie wieder genommen werden, aber auch ohne großes Wehklagen, sie auch wieder abzugeben.
Was Epiktet auch im Handbuch formuliert mit dem Mahl, dem Gastmahl, wo man ist, wo man zugreifen darf und so weiter, ja.
Und das ist natürlich, glaube ich, das, was innerlich da erstmal so ein bisschen sperrig ist, ist so dieser Gedanke, stell dir vor, ein Leben voll eben angefüllt mit präferierten Indifferenzien, ne, mit Gesundheit, mit Reichtum, mit allem Möglichen, ne, mit vielen Freunden und mit ruhiger, friedvoller Umgebung. Und dann eins mit dem kompletten Gegenteil. Und die Stoiker kommen und sagen, ne, beides gelingende Leben. So, ne, da sagt ja der gesunde Menschenverstand, boah, aber das eine ist doch ganz anders als das andere. So, ja. Ja, in gewisser Hinsicht. Ne? Die Gaben des Zufalls waren völlig anders verteilt. Aber das Grundsätzliche, dass wir unser Wesen gelebt haben, in der Form, wie es uns eben möglich ist, unter den gegebenen Umständen, das ist das, wo die Stoiker eigentlich so den Finger drauflegen und sagen, das ist es, woran wir eigentlich arbeiten müssen. Diese Fähigkeit, dass wir eben für uns selber immer wieder mit unserem Kompass in diesen Situationen adäquat reagieren können. Das ist das, was eigentlich im Kern ein erfülltes und gut begleitetes Leben ausmacht und nicht die Frage, dass ich bestimmte Dinge bekomme oder nicht bekomme.
Und da machen wir jetzt die Überleitung zu Game of Thrones. Und zu der Leseempfehlung, die der Alex heute mitgebracht hat.
Ja, das ist vielleicht jetzt erstmal ein weiter Sprung, aber ich...
Eigentlich nicht, zu dem, was du gerade inhaltlich gesagt hast.
Ja, stimmt. Also die Leseempfehlung ist ein Artikel von einer türkisch-US-amerikanischen Soziologin, die heißt, muss ich mal nachgucken, Zeynep Tufekci. Und die arbeitet aber zum Beispiel für The Atlantic und für den New Yorker und so, hat und hier einen Artikel in Scientific American geschrieben. Der ist aus dem Mai 2019, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und der Titel ist The Real Reason Fans Hate the Last Season of Game of Thrones. Ja, also wer sich an Game of Thrones erinnert, das war ja die Mega-Serie, total gehypt, ne? Alle waren total begeistert, inklusive mir. Und dann gab es diese letzte Staffel oder auch schon die vorletzte Staffel, wo man so das Gefühl hat, oh, diese Serie ist echt downhill. Ne? Also da ist irgendwie große Unzufriedenheit. Und viele Leute haben halt gesagt, ja, das war echt totaler Flop am Ende. So. Und die hat sich jetzt das angeguckt und hat so aus einer vielleicht tatsächlich soziologischen Perspektive draufgeschaut und hat gesagt, der tiefere Grund, warum die Menschen das wahrscheinlich so empfunden haben, ist, weil in den letzten beiden Staffeln das Storytelling sich verändert hat. Und sie hat das so unterschieden, dass sie gesagt hat, es gibt ein soziologisches Storytelling und ein psychologisches Storytelling. Und das psychologische Storytelling ist das, woran wir gewöhnt sind, nämlich dass es Helden oder Heldinnen gibt, die aufgrund ihrer inneren Psyche und ihrer inneren Verfasstheit Entscheidungen treffen und da entsteht Drama und da entsteht Heroismus und all solche Dinge dann. Ne? Und man erklärt eben die Handlung der Leute nur über die innere Psyche. Und dagegen stellt sie das soziologische Storytelling, was eher versucht herauszuarbeiten, welche Rahmenbedingungen es gibt, in welchen Situationen Menschen jetzt reingestellt werden, in welcher Konstellation sie sind und wie dadurch ihr Verhalten auch bestimmt wird.
Das ist so ein bisschen mehr wie im Stoizismus, dieses wir sind alle in unseren Rollen und wir sind oder Schauspieler in einem großen Schauspiel, wie das formuliert ist bei Epiktet, in dem wir eben eingebunden sind in bestimmte Gegebenheiten und nicht ganz frei aus unserer heroischen Art irgendwie unser Leben frei gestalten können, sondern es geschehen Umstände und es sind Familienkonstellationen, bei Game of Thrones vor allem, die uns davon abhalten, anders zu leben. Mhm. Ne, die uns irgendwo hinwerfen oder...
Genau.
Ja.
Und das, was sie sagt, ist halt in den ersten Staffeln, wo das Scripting noch sehr nah am Buch dran war, weil die Bücher schon da waren, das ist eben wirklich dieses Sociological Storytelling. Und danach, in den letzten beiden Staffeln, waren die Bücher von dem George Martin noch nicht fertig und er hat ihnen nur Hinweise gegeben. Und es haben zwei Leute das Scripting übernommen, die so klassisch in Hollywood verankert waren. Und die haben dann tatsächlich diese Perspektive gewechselt. Und auf einmal ist Daenerys, die Drachenkönigin, nicht mehr getrieben von den Umständen, sondern getrieben von ihrer Genetik, weil sie aus einer kranken Familie kommt und sie auf einmal dem Wahnsinn zugleitet. Ne? Und dann sieht man halt, wie sie aus ihrem Wahnsinn heraus, aus Rache, die Welt in Schutt und Asche legt. Ne? Und dann entsteht dann mit Jon Snow, der sie dann umbringt, um eben diesen Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Alles persönliche Tragik und so weiter. Ne? Und das Interessante ist jetzt wirklich, wenn man sich das so anschaut, finde ich, das hat auch etwas zu tun, und das schreibt sie auch in dem Artikel, dass da ein fundamentaler psychologischer Fehler bei uns passiert, dass wir nämlich ganz häufig einen sogenannten Attribution Error machen, dass wir nämlich sagen, wenn wir etwas nicht tun oder falsch machen, dann sagen wir, es waren immer die Umstände. Wenn jemand anders etwas falsch macht, dann ist das immer, weil die Leute innerlich moralisch verrottet sind und das Allerletzte sind. Ja, und ich habe dann auch wieder gedacht, das ist genau das, was ich auch, weil wenn ich an Konfliktthemen arbeite, mit den Leuten immer bespreche, ich sage, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man kann auf die Situation drauf gucken und sagen, die Person hat sich so verhalten, weil sie ein Idiot ist. Ja, hast du deine Erklärung, dann geht aber nicht mehr viel, weil was machst du mit Idioten? Oder aber du guckst so drauf, und das ist eben eigentlich die soziologische Storytelling-Perspektive, die Person hat sich so verhalten, weil die Umstände sie dazu gebracht haben, das zu tun. Was gibt mir mehr Handlungsmöglichkeiten? Wahrscheinlich die zweite, weil ich nämlich dann schauen kann, wie kann ich andere Rahmenbedingungen herstellen, sodass die Person vielleicht in der Lage ist, ressourcenvoller auch andere Handlungen zu zeigen. Und ich finde, das ist jetzt nicht nur psychologische Konfliktliteratur, die man da zitieren kann, sondern das ist wirklich klassischer Stoizismus. Weil auch im Stoizismus zum Beispiel wir ja auch nicht sagen, dass der stoische Weise sich in einer Situation so verhält, weil es ihn innerlich drückt, das so zu tun, oder weil er das Gefühl hat, das muss jetzt aus seiner Historie heraus getan werden, sondern er verhält sich so, weil die Umstände es als angemessen erscheinen lassen, diese Verhaltensweise zu zeigen, dass dieser Gedanke der Homologia, Handeln in Übereinstimmung mit der kosmischen Vernunft in einer gegebenen Situation. Und dann heißt es eigentlich eher zu interpretieren, was diese kosmische Vernunft in dieser Situation für eine Lösung im Sinne eines Verhaltens erfordern würde. Und deshalb fand ich das so spannend, aber natürlich auch, weil ich da auch so die Nerdseite in mir, was Game of Thrones angeht, nochmal angesprochen fand. Und ich fand, das war eine wunderbare Erklärung für ein Gefühl, was ich auch hatte, als ich die Serie gesehen habe. Also es ist wirklich sehr lohnend, der ist auch gar nicht so ewig lang. Und ich fand auch einfach diesen Gedanken spannend, dass es da eine andere Form des Storytellings gibt. Das war mir vorher auch nicht so bewusst, bevor ich es jetzt mal so auf den Begriff bekommen habe. Ja, also von daher... Zenebt, Tufekci, The Real Reason Fans Hate the Last Season of Game of Thrones in Scientific American, Mai 2019, kommt in den Shownotes. Und ich finde, dass das eigentlich auch vielleicht nochmal ein schönes Fazit ist für das, was wir aus unserer Folge heute mitnehmen können, nämlich dieser Gedanke, wenn ich in schwierige Situationen komme, seltener darüber nachzudenken in der Form, ich bin umgeben von Idioten, und mehr in der Form darüber nachzudenken, wie kommt das eigentlich, dass uns das gerade passiert? Welche Umstände führen dazu, dass wir momentan gerade keine bessere Lösung finden als die, die wir jetzt gerade gefunden haben? Und ich glaube, wenn man das mal ausprobiert, kann eine ganze Menge passieren. Und ja, das fände ich irgendwie ganz schön, wenn man das mitnehmen kann. Weiß nicht, hast du noch einen anderen Gedanken, den man mitnehmen kann?
Ich habe noch einen Themenkomplex, den wir jetzt so ein bisschen übersprungen haben.
Ja.
Und zwar, da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten und es passt in den Kontext auch noch gut rein. Und zwar ist das, wie viele Erfahrungen muss die weise Person gemacht haben im Leben? Weil du jetzt gerade sagtest, richtig, ne, man ist immer in dem Kontext dann und die weise Person weiß eben aus den gegebenen Umständen, wie sie sich auch wenn Handeln auch ist, sich zu enthalten oder was auch immer das Tugendhafte in dem Moment gerade ist. Und da hatten wir uns mal drüber unterhalten, wie viel, heißt das zum Beispiel, dass eine weise Person in bestimmte Exposure, also sich bestimmten Sachen ausgesetzt haben muss in ihrem Leben. Also wenn ich zum Beispiel immer nur ein sehr beschütztes Leben gehabt habe, ich bin nie mit Krankheit in Berührung gekommen, ist jetzt ein bisschen hypothetisch, denn ich glaube, jeder Mensch, gerade wenn man jetzt 40, 50 Jahre alt ist, irgendwann kommt eines der Themen, nie mit Verlust, nie mit Angst und so weiter, kann ich dann weise sein mit nur einem theoretischen Wissen, wie ich mich in dem Sachverhalt, wenn er mir denn wann mal begegnet, denn dann müsste ich ja gelassen bleiben als weise, oder muss ich einen gewissen Erfahrungshorizont, ein gewisses Spektrum an menschlichen Situationen einfach durchlebt haben, um auch daran gewachsen zu sein, um gelernt zu haben, wie ich dann reagiere, adäquat reagiere. Und da hatten wir so ein bisschen ein anderen Ansatz zu.
Ja. Ja, ich glaube, man kann das im Prinzip so sagen, kann ich tatsächlich rein über das Sitzen im Lehnstuhl innere Weisheit erlangen oder kann ich das nicht, ne? Oder muss ich tatsächlich in die Welt ziehen und da draußen so viel wie möglich erleben, damit das geht?
Ja.
Und das heißt ja auch, ne, Herausforderungen im Leben erleben. Ich meine, die erste positive Nacht ist die, ich glaube, es wird kaum ein Leben geben, was ohne Herausforderung über die Bühne geht. Also von daher ist es erstmal ein theoretisches Problem. Aber das ist ja immer ganz interessant, mal auf diese theoretischen Probleme drauf zu gucken. Und also ich würde tatsächlich sagen, dass die Quantität von Erfahrungen nicht essentiell ist, um innere Weisheit zu erreichen. Ja, das findet sicherlich irgendwo seine Grenze. Aber ich glaube, dass es die innere Weisheit in erster Linie eine qualitative Lernerfahrung ist. Also die Frage ist, wie lerne ich? Wie komme ich zu stabilem Wissen? Wie erkenne ich das Wissen? Wie komme ich zu konsistenten logischen Schlüssen und so weiter, ne? Und ich sage mal, die theoretische Position wäre, wenn ich da eine sehr bewusste Haltung habe, kann ich danach auch rausgehen und mit der Haltung der inneren Weisheit mir all die Dinge erschließen, und die Situation erleben und mich darin dann verhalten. So, das wäre die wirklich extreme Position, ne? Und ich sehe schon an deinem Gesicht, dass du...
Ja, ich würde es da praktischer halten. Vielleicht bin ich da einfach zu wenig fehlt mir da die Vorstellungskraft, aber ich würde schon sagen, dass ein gewisses Erleben von Dingen und daraus dann Lernen und Schlussfolgerungen ziehen notwendig ist, um einen gewissen Grad an Weisheit zu erhalten und dass man nur daraus lernen kann. Also diese im Lehnstuhl sitzende Weisheit, ich kann mich damit nicht identifizieren, muss ich dir sagen. Das wird zum Extrem geführt übrigens bei Lawrence Becker in The New Stoicism,
ja,
wo er sagt, dass wir uns, wenn wir sagen, dass gewisse Erfahrungen notwendig sind und wenn wir davon ausgehen, dass die Schwangerschaft oder Mutter sein, in dem, also ein Kind zu bauen, auf die Welt zu bringen, eine Erfahrung ist, die einzigartig für Frauen sind, müssen wir uns die stoischen Weisen als Frau vorstellen. Mhm. Weil ja nur, wenn wir jetzt sagen, ansonsten, es gibt keine typisch männlichen Erfahrungen, die eine Frau nicht macht. Das müssen natürlich auch gegeben sein, sondern die Frau sozusagen Mann plus X ist. Dann kann nur eine Frau die stoische Weise sein, weil sie ja alles, was der Mann erlebt hat, plus auch noch das Wissen um diese ganzen Umstände hat, erlebt hat.
Kann
Fand
nur
ich
jemand
auf jeden
sagen,
Fall mal einen interessanten Gedankengang.
Ja, aber das kann nur jemand sagen, der noch nie in einem Testosteron hochgepushten Körper gelebt hat. Das ist auch ein völlig anderes Erleben. Nein, aber es ist ja super spannend, diese Frage, weil die knüpft natürlich an dem, was wir vorher gesagt haben, wo es um die Frage ging, muss ich eben bestimmte Konstellationen erlebt haben, um in ihnen tugendhaft handeln zu können, ne? Und das verbindet sich ja auch mit Diskussionen, die wir heutzutage haben, wie zum Beispiel, dass wenn jemand afroamerikanisch ein Gedicht schreibt, über Erfahrungshintergründe aus dieser Kultur, dass das nur, wenn das jetzt mal auf Englisch geschrieben ist, ins Deutsche, nur wieder von jemandem übersetzt werden kann, der auch aus der afroamerikanischen Kultur kommt, weil das sonst unmöglich ist, ne? Und solche Situationen gab es, die auch in der Presse diskutiert wurden, wo dann zum Beispiel, da war mal für ein Gedicht jemand vorgesehen, der hat einen anderen kulturellen Hintergrund, ja, war wirklich sehr etablierte Übersetzerin und sowas. Und da hat der Verlag das zurückgezogen, weil so viel Kritik kam. Ne? Das geht nicht. So. Und das würde eigentlich dann nachher zu da führen, wenn man das auf die Spitze treibt, dass wir wirklich in so Vereinzelungsinseln landen, die einfach ganz grundsätzlich überhaupt nicht mehr miteinander verbunden werden können, weil wir das eben nicht lernen können, was jemand anders in einer anderen Konstellation gelernt hat. Und das ist vielleicht auch noch so ein anderer Punkt, der mich dazu bringt zu sagen, ich würde eher einen Tick dabei bleiben zu sagen, in der extremen Form ist es sehr schwer vorstellbar, aber ich sag mal so, stoische innere Weisheit hat auch was damit zu tun, wie dein Geist funktioniert. Und da sind wir wieder bei der alten Debatte vielleicht auch von David Hume und Leibniz, ne, Rationalisten versus Empiriker. Die Empiriker, die sagen, wir haben einen Blank Slate Geist und alles, was da drin ist, kommt nur durch das zustande, was wir in der Interaktion mit der Welt in unseren Kopf reinbekommen haben. Und die Rationalisten sagen, nee, wir haben schon Vernunft angelegt und andere Dinge angelegt und so weiter und damit ordnen wir die Erfahrungen der Welt und kommen dann dazu, da unseren Geist in seiner vollen Pracht auszubilden. So, und das sind die Extrempositionen, ne? Und ich glaube, also das läuft ja bis heute so, ne? Also zum Beispiel finde ich jetzt, und dann dürfen wir auch nicht zu weit wegwandern noch, aber finde, das passt jetzt, gibt die Leute, die diese LMMs heute bauen, rein empirisch und glauben, dass da Vernunft drin entsteht, dass die halt durch das Lernen von vielen Trainingsdaten in der Lage sind, auf sprachlicher Ebene die Welt zu verstehen. Und dann gibt es die Leute, die drauf gucken und sagen, nee, guck doch, was passiert. Die haben kein Weltmodell, die verstehen Welt nicht wirklich, die können keine Vernunft im echten Sinne entwickeln. Die können sie nur simulieren. So, ja. Und da würde man jetzt sagen, da müssten diese LMMs im Prinzip aus rationalistischer Perspektive etwas dazugesetzt bekommen, nämlich wie Logik geht formal. Ja, und was es eigentlich heißt, in einer Welt unterwegs zu sein, also ein physikalisches Weltmodell, damit sie in der Lage sind, sich daran zu orientieren. So.
Die können ja gerade nicht diese gegebenen menschlichen Umstände, Reaktionen und so weiter dazulernen.
Genau. Und also ich meine, wo da jetzt die Wahrheit liegt, ist, glaube ich, momentan offene philosophische Diskussion. Ich finde, und das hat mich selber überrascht, aber in zunehmendem Maße nähere ich mich der rationalistischen Position und glaube, dass da also viel im Schwerpunkt auch dran ist, plus aber auch Empirik. Und ich würde weniger der Position zustimmen, ganz viel Empirik, wenig Rationalität dahinter. Also, dass ich schon glaube, dass, also lange Rede, kurzer Sinn, der stoische Weise im Lehnstuhl schon eine ganze Menge durch Introspektion über sich und das Funktionieren seines Geistes in der Auseinandersetzung mit sich selber, seinem eigenen Körper und so weiter erlernen kann. Nicht alles, ne? Aber die Qualität, in der dann dieser Geist funktioniert, das könnte dann schon nah dran sein an der inneren Weisheit. Ich wünschte, ihr könntet jetzt Annas Gesicht sehen. I hear you, but.
Ich denke, für heute haben wir gut unterschiedliche Positionen aufgezeigt.
We agree to maybe disagree.
Genau. Und was bleibt uns noch für heute? Wir wollen euch noch hinweisen, nochmal auf die StoryCon X am 11. Oktober. Mhm. StoryCon X Hannover, die Online-Veranstaltung, und auf die große weltweite StoryCon am 18. Oktober. Da ist das Motto übrigens diesmal das Thema Engaged Citizenship. Und die findet für uns in der deutschen Zeit ist die 16 Uhr bis 23 Uhr. Da muss man sich also den späten Nachmittag und Abend für blockieren dann. Aber es raubt einem nicht den Schlaf.
Ja, und dann haben wir noch auf Instagram. Da sind wir ja auch immer mal mit so einem kleinen Trailer schon präsent, um unsere einzelnen Folgen so ein bisschen anzukündigen. Und wir haben jetzt uns da was Neues überlegt. Diejenigen, die schon auf Instagram waren, werden das vielleicht schon gesehen haben, nämlich, dass wir gesagt haben, wir wollen sowas machen wie der 60-Sekunden-Stoiker oder die 60-Sekunden-Stoikerin. Und da gibt es jetzt auch schon eine erste Folge, die sich mit dem Telos, also dem Ziel der Stoa, beschäftigt. Und die nächste Folge kommt jetzt bald und die wird sich mit dem stoischen Freiheitsbegriff beschäftigen. Hört mal rein, gebt uns gerne Feedback und vielleicht ist das ja was, was für den einen oder anderen interessant ist. Und damit verbunden würde ich auch gerne noch ein Dankeschön aussprechen. Wir haben nämlich jetzt schon einiges Feedback zu unserer Befragung bekommen. Und haben uns sehr, sehr darüber gefreut, auch was da drin steht. Und ja, wer noch gerne da Feedback geben möchte, die Befragung ist immer noch offen. Ihr findet auf der Webseite der letzten Folge den Link oder aber auf Instagram im Profil unter unserem Linktree auch nochmal den Link. Und da könnt ihr gerne nochmal für uns weiteres Feedback hinterlassen. Und allerletztes, bitte denkt dran, der Algorithmus bei Spotify und Apple ist gnadenlos. Wenn wir kein Feedback, keine Bewertung bekommen, dann werden die uns auch weiter ins Rauschen runterdrücken. Wenn wir allerdings von euch Feedback und vielleicht ja auch Positives bekommen, dann haben wir eine Chance, da halt auch vielleicht sichtbarer zu werden, neben vielen, vielen tausend anderen Podcasts. Ja, aber damit sind wir für heute durch.
Nutzen alles, was zurückkommt für unsere Folge über den Umgang mit Kritik.
Ja, genau.
Und wünschen euch ein schönes Wochenende.
Ja, und bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird. Macht's gut.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf dem Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.